Schönen Tag all zusammen. Haben Sie Ihre Segnungen schon einmal gezählt? Obwohl manchmal möglicherweise kaum zu glauben, vor allem im Vergleich zu vielen Menschen in der Welt, die besser als uns dazustehen scheinen, werden wir viel mehr gesegnet als die anderen. Sie kennen vielleicht einige Leute, die viel Geld haben. Und sie scheinen wirklich gesegnet zu sein. Besonders wenn sie sagen, dass sie gesegnet worden sind und dass Gott ihre Gebete erhört. Aber wie gesegnet sind sie wirklich und werden sie immer ihr Geld haben? Sicher, es gibt viele Leute, die viel Geld und physische Dinge haben. Und wir könnten davon ausgehen, dass sie richtig glücklich sind. Doch oft sind sie es nicht. Schauen wir uns einmal die Menge der berühmten Menschen in der Welt an. Wie sind wir mehr gesegnet als sie? Wir sind vielleicht nicht mehr physisch gesegnet, aber wir sind geistlich mehr gesegnet. Und das ist etwas, was der normale Mensch nicht versteht oder nicht glauben will. Wir sind individuell von Gott, dem Vater, berufen, um die Chance zu haben, in sein Reich zu kommen und das ewige Leben zu erhalten. Wir haben mehr Wissen als die Welt, wenn es um geistliche Dinge geht und auch über das, was die Bibel sagt, weil unser Sinn geöffnet wurde. Der Reichtum und physische Sachen könnten eine Ablenkung von dem sein, was wichtiger ist. Dieser physische Segen, den die Welt jetzt erhält, ist nur vorübergehend. Und die Zeit wird kommen, wenn alle diese physischen Segnungen nichts mehr bedeuten werden. Diese Zeiten werden schrecklich sein. Und Geld wird nicht in der Lage sein, etwas zu kaufen. Ezekiel 7, Vers 19 werden wir lesen über das hier. Ezekiel 7, Vers 19. Die Bibel sagt: Sie werden ihr Silber hinaus auf die Gassen werfen und ihr Gold wie Unrat achten, denn ihr Silber und Gold kann sie nicht erretten am Tage des Zorns des Herrn. Sie werden sich damit nicht sättigen und ihren Bauch damit nicht füllen, denn es wurde zum Anlass ihre Missetat. Die Welt möchte grundsätzlich etwas erhalten, anstatt etwas zu geben. Viele Menschen erwarten, Geld zu erhalten und sich enttäuscht, wenn sie es nicht bekommen. Zum Beispiel, zwei alte Freunde trafen sich eines Tages auf der Straße. Einer von ihnen sah betrübt aus, den Tränen nahe. Sein Freund fragte: Was hat die Welt dir angetan, mein alter Freund? Der traurige Kerl sagte: Vor 3 Wochen starb ein Onkel von mir und hinterließ mir $40.000. Ja, das ist eine Menge Geld. Aber sieh mal, vor 2 Wochen ist ein Cousin gestorben, den ich gar nicht kannte, und er hat mir 100.000 ohne Schulden oder Steuern hinterlassen. Ja, es sieht aus, dass du gesegnet worden bist. Du verstehst das nicht, unterbrach er. Letzte Woche ist meine Großtante gestorben. Ich habe fast 250.000 geerbt. Aber jetzt war der Freund wirklich verwirrt. Warum siehst du da so bedrückt aus? Ja, diese Woche nichts. In diesem Beispiel wurde die Person so von Reichtum geblendet, dass es ihr egal war, dass seine Familienangehörigen starben. Diese Person hatte ganz offenbar die Einstellung des Nehmens. Jetzt wissen wir, dass wir nicht so sein dürfen? Und wie können wir das beweisen? Ein Grund dafür ist, was wir konsequent tun und worauf wir uns vorbereiten. Wir werden bald wieder das Lapünfest feiern. Ja, schon in 2 Monaten wird die Zeit wie jedes Jahr wiedergekommen sein, um dieses von Gott vorgeschriebene Fest zu halten. Und in dieser Zeit können wir viele Erfahrungen des Gebens und Teilens machen. Es ist sicherlich ein freudiges Ereignis, anders als was wir gewöhnt sind, wenn wir wieder nach Hause gehen. Diese vorübergehende Zeit, die wir jetzt erleben, werden wir wieder in der Zukunft erfahren. Aber es wird nicht nur für 8 Tage sein, sondern ewig andauern. Was für eine herrliche Zeit das sein wird. Haben wir alle einmal zeitweilig Geldprobleme gehabt? Vielleicht haben wir jetzt Geldprobleme. Diejenigen, die nicht genug haben, müssen manchmal mit ihren Kaufgewohnheiten kämpfen. Diejenigen, die mehr haben, als sie brauchen, müssen auch kämpfen, weil sie nicht wissen, was sie mit dem Geld tun sollen und sie sich nicht entscheiden können, für was sie es ausgeben sollen. Und wenn dies auf jemanden hier zutrifft, dann können Sie mich gerne so bald wie möglich kontaktieren. Und ich kann Ihnen eigene Ideen vorschlagen. Nur ein Witz. Aber also noch einmal, haben Sie jemals versucht, Ihre Segnungen zu zählen? Haben Sie sich klargemacht, wie viel wir gesegnet sind? Wenn wir Gottes Wege leben und auch tun, was Gott sagt, gäbe es keinen Grund für uns, nicht gesegnet zu werden. Richtig? Ja, wir alle gehen durch Prüfungen, weil Gott uns testet, um zu sehen, wie stark wir sind und wie und ob wir bereit sind, sein Gesetz zu halten. Diese Tests können manchmal schwierig sein, aber sie sind nicht zu schwierig für uns, sie zu handhaben. Erinnern Sie sich, wenn wir erfolgreich Prüfungen bestehen, werden wir mit Segen belohnt. Dies ist nur der Anfang. Wir werden Segnungen haben können, die unsere Vorstellung weit übersteigen. Segen, den bislang niemand auf dieser Erde erlebt hat. Mit Ausnahme von Jesus Christus. Nun, wie viele Menschen in der heutigen Welt können das sagen? Manchmal ist es ein wenig schwierig, dies zu begreifen. Aber die Geschichte in der Bibel hat gezeigt, wie mehrere Leute sehr gesegnet wurden, weil sie Glauben hatten und Gottes Anweisungen befolgten. Schauen wir uns einmal Abraham an. Gott erfüllte seine Versprechungen an Abraham als Belohnung für uns oder für alles, was er getan hatte. Und ich möchte, dass wir uns in seine Lage versetzen, als ob wir durch sein Leben gingen. Vielleicht haben wir einige der Dinge mitgemacht, die er in seinem Leben erlebt hat. Fangen wir mit 1. Mose 12 an, oder 12 Vers 1 an, wo Gott mit einer wichtigen Prüfung beginnt, um zu sehen, ob Abraham ihm folgen würde. Ist dies einigen von uns nicht auch so ergangen? Zum Beispiel Kapitel 12, Vers 1. Und der Herr sprach zu Abram: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Mussten wir wegziehen von unseren Eltern, als wir berufen wurden? Vielleicht aus dem Land oder dem Stadt? Vielleicht wussten wir nicht, was passieren würde. Vers 2. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Vers 3. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Er würde belohnt werden, weil er Gottes Anweisungen befolgte. Weiter, Vers 4. Da zog Abram aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot zog mit ihm. Abram aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Vers 5. So nahm Abram Sarai, seine Frau, und Lot, seines Bruders Sohn, mit aller ihrer Habe, die sie gewonnen hatten, und die Leute, die sie erworben hatten in Haran, und zogen aus, um ins Land Kanaan zu gehen. Und sie kamen in das Land, und Abram durchzog das Land bis an die Städte bei Sichem, bis zur Eiche More. Es wohnten aber zu der Zeit die Kanaaniter im Lande. Vers 7. Da erschien der Herr dem Abram und sprach: Deine Nachkommen will ich dies Land geben. Und er baute dort einen Altar dem Herrn, der ihm erschienen war. Vers 8. Danach brach er von dort auf ins Gebirge östlich von Bethel und schlug sein Zelt auf, sodass er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte und baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Vers 9. Danach zog Abram immer weiter bis ins Südland. Wie Sie sehen können, hat er den Glauben an Gott in dieser Angelegenheit gehabt. Allerdings war er noch menschlich und sein Glaube war nicht so stark in anderen Dingen, wie wir als nächstes lesen werden. Das haben wir auch selbst erlebt. Haben wir nicht Dinge in unsere eigenen Hände gelegt und Gott vergessen? Nicht absichtlich, doch weil dies in unserer menschlichen Natur liegt. So einfach. Weiter Vers 10. Es kam aber eine Hungersnot in das Land. Da zog Abram hinab nach Ägypten, dass er sich dort als ein Fremdling aufhielte. Denn der Hunger war groß im Lande. Vers 11. Und als er nahe an Ägypten war, sprach er zu Sarai, seine Frau: Sehe, ich weiß, dass du eine schöne Frau bist. Wenn dich nun die Ägypter sehen, so werden sie sagen, das ist deine Frau, und werden mich umbringen und dich leben lassen. Vers 13. So sage doch, du seist meine Schwester, auf dass mir es wohlgehe um deinetwillen und ich am Leben bleibe um deinetwillen. Vers 14. Als nun Abram nach Ägypten kam, sahen die Ägypter, dass seine Frau sehr schön war. Und die Großen des Pharao sahen sie und preisen sie vor ihm. Da wurde sie in das Haus des Pharao gebracht. Und er tat Abram Gutes um ihretwillen. Und er bekam Schafe, Rinder, Esel, Knechte und Mägde, Eselinnen und Kamele. Vers 17. Aber der Herr plagte den Pharao und sein Haus mit großen Plagen um Sarais, Abrams Frau, willen. Vers 18, da rief der Pharao Abram zu sich und sprach zu ihm: Warum hast du mir das angetan? Warum sagtest du mir nicht, dass sie deine Frau ist? Vers 19, warum sprachst du denn, sie ist meine Schwester, so dass ich sie mir zur Frau nahm? Und nun sehe, da hast du deine Frau, nimm sie und ziehe hin. Vers 20, und der Pharao bestellte Leute um seinetwillen, dass sie ihn geleiteten und seine Frau und alles, was er hatte. Achten wir darauf, Gott bezeichnet Sarai ganz eindeutig als Abrams Frau. Was dann passiert? Kapitel 13, Vers 1. So zog Abram heraus aus Ägypten mit seiner Frau und mit allem, was er hatte, und Lot mit ihm ins Südland. Abram aber war sehr reich an Vieh, Silber und Gold, und er zog immer weiter vom Südland bis nach Bethel an die Stätte, wo zuerst sein Zelt war, zwischen Bethel und Ai, eben an den Ort, wo er früher den Altar errichtet hatte. Dort rief er den Namen des Herrn an. Vers 5. Lot aber, der mit Abram zog, hatte auch Schafe und Rinder und Zelte. Und das Land konnte es nicht ertragen, dass sie beieinander wohnten, denn ihre Habe war groß und sie konnten nicht beieinander wohnen. Vers 7. Und es war immer Zank zwischen den Hirten von Abrams Vieh und den Hirten von Lots Vieh. Es wohnten auch zu der Zeit die Kanaaniter und Perizziter im Lande. Vers 8, da sprach Abram zu Lot, es soll kein Zank sein zwischen mir und dir und zwischen meinen und deinen Hirten, denn wir sind Brüder. Steht dir nicht alles Land offen? Trenne dich doch von mir. Willst du zur Linken, so will ich zur Rechten, oder willst du zur Rechten, so will ich zur Linken. Vers 10, da hob Lot seine Augen auf und sah die ganze Gegend am Jordan, dass sie wasserreich war. Denn bevor der Herr Sodom und Gomorra vernichtete, war sie bis nach Zoar hin wie der Garten des Herrn, gleich wie Ägyptenland. Vers 11. Da erwählte sich Lot die ganze Gegend am Jordan und zog nach Osten. Also trennte sich ein Bruder von dem anderen, sodass Abram wohnte im Lande Kanaan und Lot in den Städten jener Gegend. Und Lot zog mit seinen Zelten bis nach Sodom. Was er nur mit Augen gesehen hat, was gut aussah. Vers 13. Aber die Leute zu Sodom waren böse und sündigten sehr wider den Herrn. Als nun Lot sich von Abram getrennt hatte, sprach der Herr zu Abram, hebe deine Augen auf und sehe von der Stätte aus, wo du bist, nach Norden, nach Süden, nach Osten, nach Westen. Vers 15. Denn alles Land, das du siehst, will ich dir geben und deine Nachkommen ewiglich. Vers 16. Und ich will deine Nachkommen machen wie den Staub auf Erden. Kann ein Mensch den Staub auf Erden zählen? Der wird auch deine Nachkommen zählen. Und Vers 17. Darum mach dich auf und durchzieh das Land in die Länge und Breite, denn dir will ich's geben. Vers 18. Und Abram zog weiter mit seinem Zelt und kam und wohnte in Hain Mamre, der bei Hebron ist, und baute dort dem Herrn einen Altar. Nun, beide waren sehr wohlhabend. Beachten Sie auch, dass er dorthin gehen musste, wo er hin sollte, so bestimmt, wie unsere Eltern von Punkt A nach Punkt B gegangen sind. Zu unserer Zeit sind wir nicht gefahren, wir gingen barfuß im Schnee den Berg hoch. Und das sage ich auch jetzt, weil ich im Vergleich zur jüngeren Generation jetzt so alt bin. Abraham war Gott sehr nah. Und Gott gab ihm viele Versprechungen, was in der Zukunft geschehen würde. Und er war sehr gesegnet. Weiter Kapitel 17, 1. Mose 17, Verse 1 bis 10. Als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm, ich bin der allmächtige Gott, wandel vor mir und sei fromm. Und ich will meinen Bund zwischen mir und dir schließen und will dich über alle Maßen mehren. Da fiel Abraham auf sein Angesicht, und Gott redete weiter mit ihm und sprach, Vers 4, siehe, ich habe meinen Bund mit dir, und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Darum sollst du nicht mehr Abram heißen, sondern Abraham soll dein Name sein. Denn ich habe dich gemacht zum Vater vieler Völker. Vers 6. Und ich will dich sehr fruchtbar machen und will aus dir Völker machen und Könige sollen von dir kommen. Vers 7. Und ich will aufrichten meinen Bund zwischen mir und dir und deinen Nachkommen von Geschlecht zu Geschlecht, dass es ein ewiger Bund sei, sodass ich dein und deine Nachkommen Gott bin. Und ich will dir und deinem Geschlecht nach dir das Land geben, darin du ein Fremdling bist, das ganze Land Kanaan zu ewigem besitzt und will ihr Gott sein. Vers 9, und Gott sprach zu Abraham, so halte nun meinen Bund, du und deine Nachkommen von Geschlecht zu Geschlecht. Vers 10, das aber ist mein Bund, den ihr halten sollt zwischen mir und euch und deinen Nachkommen, alles, was männlich ist unter euch, soll beschnitten werden. Wir verstehen natürlich, dass heute die physische Beschneidung für uns nicht mehr erforderlich ist, wie dies im Neuen Testament in Apostelgeschichte 15 und in anderen Stellen offenbart wurde. Und doch besteht die Beschneidung nach wie vor. Nur geht es heute um die geistliche Beschneidung des wahren Christen. Zum Beispiel in Römer Kapitel 2, Verse 28 und 29. Römer 2, Vers 28. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, auch ist nicht, dass die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es inwendig verborgen ist, und die Beschneidung des Herzens ist eine Beschneidung, die im Geist und nicht im Buchstaben geschieht. Dessen Lob kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Und noch ein Beispiel in Philipper 3 und Vers 3. Philipper 3 und Vers 3. Da lesen wir, denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und uns Christi Jesu rühmen und uns nicht verlassen auf Fleisch. Und dann auch in Kolosser 2, Vers 11. Kolosser 2, Vers 11. In ihm seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht, durch Ablegen des sterblichen Leibes in der Beschneidung durch Christus. Nach allem, was Gott ihm, Abraham, versprochen hatte, alles, was nicht in menschlicher Hinsicht verstanden werden könnte, sollte man erkannt haben, dass für Gott gar nichts unmöglich ist. Selbst nachdem all diese Dinge zu Abraham gesprochen worden waren, hatte er noch Zweifel über anderen Sachen, wie wir jetzt lesen, Verse 15 bis 19, 1. Mose, 17, Vers 15. Und Gott sprach abermals zu Abraham, du sollst Sarai, deine Frau, nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein. Denn ich will sie segnen, und auch von ihr will ich dir einen Sohn geben. Ich will sie segnen, und Völker sollen aus ihr werden und Könige über viele Völker. Vers 17. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen, soll mir mit 100 Jahren ein Kind geboren werden und soll Sarah 90 Jahre alt gebären? Unmöglich in Abrahams Augen. Vers 18, und Abraham sprach zu Gott, ach, dass Ishmael möchte leben bleiben vor dir. Und da sprach Gott in Vers 19, nein, Sarah, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären. Den sollst du Isaak nennen, und ich will meinen Bund mit ihm aufrichten als einen ewigen Bund für seine Nachkommen. Und dann weiter in Kapitel 18, Verse 10 bis 15, 1. Mose 18, Vers 10. Da sprach er, ich will wieder zu dir kommen übers Jahr, siehe, dann soll Sarah, deine Frau, einen Sohn haben. Das hörte Sarah hinter ihm, hinter der Tür des Zeltes. Und sie waren beide, Abraham und Sarah, alt und hochbetagt, sodass es Sarah nicht mehr ging nach der Frauenweise. Vers 12, darum lachte sie bei sich selbst und sprach, nun, da ich alt bin, soll ich noch Liebeslust erfahren, und auch mein Herr ist alt. Und da sprach der Herr zu Abraham, warum lacht Sarah und spricht, sollte ich wirklich noch gebären, nun da ich alt bin? Vers 14. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Immer eine wichtige Frage in alle Tests und Prüfungen, die wir durchgehen. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Weiter, um diese Zeit will ich wieder zu dir kommen übers Jahr. Dann soll Sarah einen Sohn haben. In Vers 15, da leugnete Sarah und sprach, ich habe nicht gelacht, denn sie fürchtete sich. Aber er sprach, es ist nicht so, du hast gelacht. Wir können manchmal in einer ähnlichen Situation sein und vergessen, wie Gott uns weiterhin segnet. Manchmal können wir sogar Dinge für selbstverständlich ansehen. Aber sobald eine Prüfung über uns kommt, erinnern wir uns mehr und mehr daran, dass nur Gott und nur Gott uns helfen kann. Und dass er uns segnet, wenn wir die Prüfungen bestehen. Wenn wir alles in unsere Hände tun, ohne Gott, dann werden wir nicht gesegnet. So einfach ist es. Jetzt in diesem nächsten Beispiel sehen wir Abraham im Gespräch mit Gott und er bittet ihn, nicht die Städte Sodom und Gomorra zu zerstören. Und er fragt in Verse 23 bis 25, willst du denn den Gerechten mit dem Gottlosen umbringen? Vers 24, es könnten vielleicht 50 Gerechte in der Stadt sein. Wolltest du die umbringen und dem Ort nicht vergeben um 50 Gerechte willen, die darin wären? Als ob Gott das nicht wusste. Aber Abraham hat trotzdem gefragt. Vers 25. Das sei ferne von dir, dass du das tust und tötest den Gerechten mit dem Gottlosen, sodass der Gerechte wäre gleich wie der Gottlose. Das sei ferne von dir. Sollte der Richter alle Welt nicht gerecht richten? Abraham wusste, dass es nichts gab, das Gott nicht wusste, dass ihm nichts unmöglich war. Aber hier haben wir einen Mann, der den allmächtigen Vater daran erinnern will, was er tun sollte. Ob sie es glauben oder nicht, tun wir das Gleiche nicht auch manchmal, wenn wir nicht sofort die Antworten bekommen, um die wir beten. Aber wir beten weiter. Wir geben nicht auf. Matthäus 7, Verse 7 bis 11. Eine berühmte Stelle, die wir nicht vergessen, aber manchmal vergessen wir. Matthäus 7, angefangen Vers 7. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Wer da sucht, der findet. Wer da anklopft, dem wird aufgetan. So einfach ist es. Aber weiter in Vers 9. Oder ist ein Mensch unter euch, der seinem Sohn, wenn er ihn bittet um Brot, einen Stein biete? Oder der ihm, wenn er ihn bittet um einen Fisch, eine Schlange biete? Vers 11. Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid. Das Böse ist unsere fleischliche Natur. Dennoch euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben, denen, die ihn bitten? Versuchen wir nicht auch, mit Gott zu reden, wenn etwas sehr wichtig für uns ist, damit Gott es von uns hören kann. Doch Gott weiß schon, was wir denken. Aber er will sehen, dass wir an ihn glauben und dass wir eine Beziehung mit ihm haben. Offensichtlich hatte Abraham eine Beziehung mit Gott gehabt. Und im Rest des Kapitels bittet Abraham Gott um die Rettung der Stadt. Und dann lesen wir weiter in 1. Mose 18, Vers 32. Wieder zurück, 1. Mose 18, Vers 32. Und er sprach: Ach, zürne nicht, Herr, dass ich nur noch einmal rede. Man könnte vielleicht 10 darin finden. Er aber sprach: Ich will sie nicht verderben um der 10 willen. Abraham hat nicht aufgehört, mit Gott zu reden. Er sollte wissen, was Gott schon wusste, aber er wollte immer noch fragen. Er wollte immer noch mit Gott irgendetwas machen. Weißt du, was wir auch immer machen, wenn wir beten. Und 33, der Herr ging weg, nachdem er aufgehört hatte, mit Abraham zu reden. Und Abraham kehrte wieder um an seinen Ort. In Kapitel 19 lesen wir, wie Sodom und Gomorra wegen der Bosheit zerstört wurde. Und das Gleiche wird wieder in der Zukunft passieren. Doch diesmal für die ganze Welt. Im nächsten Kapitel sehen wir, dass Abraham noch nicht genug gelernt hat. Und wieder beging er genau die gleiche Sünde, die er früher begangen hatte. Dies sollte uns auch eine Erinnerung daran sein, wie wir in der Sünde verharren, wenn wir die gleiche Sünde wieder begehen. Es zeigt uns auch, wie geduldig Gott ist. Und er ist wirklich geduldig. In Kapitel 20, 1. Mose 20, Verse 11 und 12, sagte Abraham das hier. Kapitel 20, Vers 11. Ich dachte, gewiss ist keine Gottesfurcht an diesem Orte, und sie werden mich um meine Frau willen umbringen. Auch ist sie wahrhaftig meine Schwester, denn sie ist meines Vaters Tochter, aber nicht meine Muttertochter. So ist sie meine Frau geworden. Und das war damals noch erlaubt, später und heute aber nicht mehr. Vergleiche 3. Mose 18, Vers 9. Aber in jedem Fall war diese Halbwahrheit, dass Sarah auch seine Schwester war, eine totale Lüge. Denn es ging ja nicht darum, dass sie seine Schwester war, sondern dass sie seine Frau war. Und das war es, was Abraham verschwieg und durch seine irreführende Aussage einen falschen Eindruck erweckte und damit Log und Abimelech dazu bewog, sich Sarah zur Frau zu nehmen, da er glaubte, sie sei Abrahams unverheiratete Schwester. Und während Abrahams Leben hatte er viele, viele Prüfungen durchgegangen, so wie auch wir kontinuierlich getestet werden. Und sein Glaube wird beschrieben in 1. Mose 22, Verse 1 bis 3. 1. Mose 22, angefangen, Vers 1. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm: Abraham, und er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Okay, Vers 3, da stand Abraham früher morgen auf und gürtete seinen Esel und nahm mit sich 2 Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Vers 6. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und gingen die beiden miteinander. Vers 7. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham: Mein Vater. Abraham antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach: Siehe, hier ist Feuer und Holz, wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Wie sollte Abraham das antworten? Aber was hat er gesagt? Vers 8. Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer und gingen die beiden miteinander. Vers 9. Und als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, dass er seinen Sohn schlachtete. Vers 11. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach: Abraham, Abraham, er antwortete: Hier bin ich. Er sprach, Vers 12, lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Vers 15. Und der Engel des Herrn rief Abraham abermals vom Himmel her und sprach: Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du solches getan hast und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont. Vers 17. Will ich dich segnen und deine Nachkommen mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres, und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen. Vers 18. Und durch deine Nachkommen sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meine Stimme gehorcht hast. Nun, das hat Gott schon mal gesagt, aber es war immer ein weiterer Test, zu sehen, was Abraham macht, ob er immer kontinuierlich Gott glaubt und ihm folgt. Und alles dies war ein Test. Gott wollte sehen, ob Abraham wirklich Gott mehr liebte als alles andere. Und das beinhaltete auch seinen Sohn und sich selbst. Gott hatte niemals gewollt, dass Abraham seinen eigenen Sohn wirklich töten sollte, und Gott wird heute niemals einen solchen Test von irgendjemandem fordern. So dann wusste Abraham ohne Zweifel, dass es Gott war, der zu ihm sprach. Gott hatte ja schon verschiedentlich zuvor zu ihm gesprochen. Andererseits testet uns Gott heute vielfach auf geistliche Weise, doch im Prinzip ist es derselbe Test. Und was sagt Christus in Matthäus 10, 37? Und das hier ist eine starke Prüfung für viele, viele Leute. Auch in der Gemeinde, in der Kirche. Matthäus 10, Vers 37. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meine nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meine nicht wert. Was ist eure Nummer 1 in der Welt? Das kann bedeuten, dass man sich ganz buchstäblich, je nach den Umständen, von diesen Menschen absondern muss. So dann war Abraham auch deshalb willens, Gott bedingungslos zu gehorchen, weil er wusste, dass Gott nicht lügen kann. Das wusste er. Und Gott hatte ihm versprochen, dass Isaak Nachkommen haben würde. Das wusste er auch. Zu dem Zeitpunkt hatte er aber noch keine Nachkommen. Gott musste also sein Versprechen irgendwie erfüllen. Wir werden gleich sehen, was Abraham glaubte, wie er sich die Erfüllung der Verheißung Gottes vorstellte. Und wieder wurde er gesegnet. Und wenn wir Gott folgen, werden wir auch gesegnet, kontinuierlich. Das heißt, wir müssen Gott kontinuierlich folgen. Obwohl Abraham nicht perfekt war, hatte Gott in vielen Dingen Wohlgefallen an ihm. Und er bewies Gott gegen Ende seines Lebens, wie zuverlässig er geworden war. Und Gott tut dasselbe mit uns, um durch Prüfungen zu sehen, ob wir sie bestehen, und er gibt uns weitere Prüfungen, um zu sehen, wie stark wir in unserem Herzen sind. 1. Thessaloniker 2, Vers 4. Erste Thessaloniker 2, Vers 4. sondern wie Gott uns für wert geachtet hat, uns das Evangelium anzuvertrauen, so reden wir. Nicht, als wollten wir Menschen gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Es macht keinen Sinn, was Menschen machen oder was sie zu uns sagen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Jakobus 1, Verse 2 bis 4. Jakobus 1, Vers 2. Meine Brüder und Schwestern, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt. Und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Vers 4. Die Geduld aber soll zu einem vollkommenen Werk führen, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und keinen Mangel habt. Denken wir immer daran, welche Segnungen wir mit unseren Prüfungen erhalten werden. Wir werden belohnt. Und um zusammenzufassen, was wir heute über Abraham gelernt haben, lesen wir Hebräer 11, Verse 8 bis 12 an. Hebräer Kapitel 11, angefangen Vers 8. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, an einem Ort zu ziehen, den er erben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Vers 9. Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen im Land der Verheißung, wie in einem fremden Land, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Vers 10. Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Vers 11. Durch den Glauben empfing auch Sarah, die unfruchtbar war, Kraft, Nachkommen hervorzubringen trotz ihres Alters, denn sie hielt den für treu, der es verheißen hatte. Vers 12. Darum sind auch von dem einen, dessen Kraft schon erstorben war, so viele gezeugt worden wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Ufer des Meeres, der unzählig ist. Vers 17. Durch den Glauben hat Abraham den Isaak dargebracht, als er versucht wurde, und gab den einzigen Sohn dahin, als er schon die Verheißungen empfangen hatte, von dem gesagt worden war, nach Isaak wird dein Geschlecht genannt werden. Vers 19, er dachte, Gott kann auch von den Toten erwecken. Als ein Gleichnis dafür bekam er ihn auch wieder. Wieder gesagt, alles ist möglich durch Gott. Abraham glaubte also, dass Gott den Isaak wieder nach seinem Tode aufwecken würde, um Gottes Versprechen der vielen Nachkommen wahrzumachen. Denn wie gesagt, Abraham wusste, dass Gott nicht lügen kann. Da wir auch in seinen Fußstapfen laufen sollen, verspricht Gott uns dasselbe in Hebräer 12, Verse 1 und 2. Hebräer 12, Vers 1. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert, und die Sünde, die uns umstrickt. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Vers 2. Und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Und es ist auch die Hoffnung und Freude Gottes, uns in seinem Reich zu sehen und ein Teil seiner Familie zu sein. Das sollte unsere erste Priorität sein. Unser Fokus. Für die letzte Stelle, Jakobus 1, Vers 12. Selig ist, wer Anfechtung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat denen, die ihn lieb haben. Das ist ein ungeheuer Segen für uns, etwas, das wir weiterhin anstreben sollten. Und dies ist auch in der Tat Gottes Plan für jeden Einzelnen von uns. Wir sind sehr gesegnet mit dieser Weisheit und der Erkenntnis über seinen Plan, die wir jetzt haben, vor allen anderen in der Welt. Woher wissen wir das? Wir halten das Fest. Wir halten den Sabbat. Wir halten Gottes Gebote. Wir haben einen Vorschau, einen Vorgeschmack auf das, was Gott für diese Welt und für uns vorgesehen hat. Und die Zeit wird kommen, wenn wir unsere Segnungen nicht mehr zählen können, weil wir viel mehr gesegnet worden sind, wie wir es uns vorstellen können, und möglicherweise weitaus mehr Segnungen erhalten werden, als dass wir sie zählen könnten. Klingt das für uns nicht verlockend?